Herzlich willkommen zur zweiten Stunde, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Am Mikrofon für euch stehen Lukas und Sue und wir haben Studiobesuch, nämlich Hassan ist bei uns. Wir freuen uns sehr. Hallo Hassan.
Hallo.
Geht's dir gut?
Ganz gut. Danke.
Das ist schön. Der Konflikt im Nahen Osten hat viele Auswirkungen, viele, die auch noch nicht abzuschätzen sind. In erster Linie hat es verheerende Folgen für die Menschen vor Ort. Viele mussten fliehen. So auch Hassan, der heute bei uns im Studio ist. Hassan, stell dich doch mal kurz vor.
Also nochmal schönen guten Abend. Ich bin Hassan Ramo. Ich bin Kurde aus Nordosten von Syrien und 24 Jahre alt. Ich freue mich total, dass ich bei euch jetzt bin.
Sehr schön, wir freuen uns auch. Du hast uns im Vorgespräch schon erzählt, dass du im Militär unter Assad gekämpft hast. Wie funktionierte die Einberufung?
Richtig. Also jeder Mann oder Jung Syrer muss zum Militär gehen, 19 Jahre alt ist. Und ich bin auch, also ich musste auch da sein, als ich 19 Jahre alt war, 2011, also von Anfang 2011, kurz vor dem Krieg. Und zum Spezialmilitär bin ich gegangen. Und da habe ich Drej, also in Drej, alle Syrer kennen es, diese Region, wo das ist, in der West von Damaskus ist. Und da habe ich 6 Monate Ausbildung gemacht und danach nach Homs gegangen.
Du hast in einer Spezialeinheit gekämpft oder die Ausbildung gemacht. Und du bist aber jetzt in Deutschland, das heißt, du bist vom Militär desertiert. Wie bist du zu dieser Entscheidung gekommen? Gab es da ein Schlüsselerlebnis für dich?
Genau, also als wir bei der Ausbildung waren, natürlich, wie gesagt, 10% sind gestorben vom Bildung, weil es so hart war. Also da haben wir uns gewünscht, dass wir auf die Straße gehen und kämpfen, weil die Ausbildung so schlimm war. Und als wir auf die Straße gegangen sind, dann wollten wir gerne zurück zur Ausbildung. Also jede Zeit war schlimmer als die andere. Und da Soldaten mussten auf die Demonstranten, das Volk, also unser Volk, unsere Familien, schießen, weil die nur Freiheit wollen, weil die nur auf die Straße gehen und sagen zu Assad, hör auf. Und die wollen auch Dampf ablassen. Es ist genug, also 40 Jahre unter die Schuhen vom Assad und seinem Vater und seinem Militär. Und da habe ich entschieden, habe ich gesagt, ich schieße auf keinen Fall auf unsere Familien, auf die Syrer sind alle meine Familien. Und dann bin ich geflüchtet.
Wie zwingen sie euch denn, auf die Demonstranten zu schießen? Haben die da einfach gesagt, hier ist ein Gewehr und schießt, oder?
Genau, hier ist das Gewehr und schießt. Du hast nur 2 Möglichkeiten. Entweder du schießt oder kommt ein Schuss auf dich. Du hast keine dritte Möglichkeit. Du hast 2. Entweder du schießt oder die hinter dir sind, die Iraner oder die Russen oder die Alawiten, die schießen auf dich.
Das heißt, hinter dir standen Soldaten ebenfalls mit Gewehren und haben dafür gesorgt, dass du in die richtige Richtung schießt.
Genau, so viel. Du kannst dir nicht vorstellen, wie viele es waren.
Und wie sah das dann konkret aus, als du desertiert bist?
Und da... wenn ein Soldat desertieren will, also oder ich persönlich, ich 90%, dass ich sterbe, Todesstrafe sowieso, und 10%, die Hoffnung war 10%, dass man schaffen kann. Und vom 10% bin ich weitergelaufen. Habe ich nicht aufgegeben, also.
Du hast gesagt, du bist sehr gut im Joggen, im Rennen, du kannst sehr schnell rennen. Und das hat dir dann auch geholfen, weil du bist zur anderen Seite gelaufen, zu den Demonstranten.
Also 3 Kilometer, 9 Minuten.
Wow.
Richtig, ja. Das war so Abstand, 400 Meter oder so zwischen uns. Da haben wir auch beim Militär gelernt, wie wir messen können, wie weit ist. Ja, und dann bin ich gejoggt und die haben auf mich geschossen und die haben es nicht geschafft. Ja.
Du warst zu schnell.
Ja.
Und die anderen, die Demonstranten haben dir auch geholfen.
Haben mir sofort geholfen. Ich bedanke mich bei denen auch. Also das war meine Pflicht, dass ich nicht geschossen habe. Das war meine Entscheidung. Das heißt, also die mussten nicht mehr helfen, aber die haben es schon gemacht.
Hatte diese Entscheidung denn irgendwelche Konsequenzen für deine Familie oder dich persönlich?
Ja, natürlich. Also wenn ich eine Frau gesehen habe oder ein Kind, dann habe ich sofort an meine Geschwister und meine Mutter gedacht. Und damit und wenn ich auf jemanden schieße, dann denke ich auch an seine Mutter, dass seine Mutter vor ihm oder wegen ihm weinen muss. Und ich wollte nicht, dass meine Mutter auf mich weint.
Es ist ja so, dass wenn man desertiert, für einen persönlich die Todesstrafe sozusagen entschieden wird, aber auch für deine Familie, da wurde ja auch die Todesstrafe verhängt.
Richtig. Jede Soldat, wenn flüchtet ist, ist aber alles so. Die ganze Familie und die ganzen Nachbarn und die ganzen Leute bekommen die Todesstrafe wegen ihm. Und da wusste ich 100%, dass meine Familie mit meiner Entscheidung ist. Dass meine Familie keine Probleme haben, wenn die Todesstrafe bekommen, aber Hauptsache, dass ich nicht schieße.
Du bist dann geflohen aus Syrien heraus und viele fragen sich vielleicht, warum hat man als Syrer oder als Syrerin keinen Pass mehr? Aber du musstest deinen Pass beim Militär abgeben.
Richtig. Normalerweise auch ist es total schwer, einen Pass zu haben. Und wir auch als Syrer, die Hälfte von Syrer, also die Kurden in Syrien, die hatten gar überhaupt keinen Ausweis auch. Die waren in Syrien wie Flüchtlinge. Anerkannt. Also, ich hatte nur Ausweis vom Militär gehabt. Aber Pass durfte ich nicht haben.
Bevor wir dann dazu kommen, wie du nach Deutschland gekommen bist, das ist ja auch eine interessante Geschichte, wie die Flucht ausgesehen hat, spielen wir erstmal ein Lied von Rael Naim und das heißt New Soul. Ihr hört das Campus Radio Jena auf 103.4 mit unserer Late Night zu Syrien und Irak und der Krieg. Und wir haben Studiobesuch, nämlich Hassan ist da, der mittlerweile seit 2 Jahren in Deutschland lebt und vorher in Syrien gelebt hat. Wir haben gerade schon besprochen, Hassan, dass du beim Militär warst, dann desertiert bist und dann hast du deine Reise begonnen, die Reise nach Europa. Was waren so die ersten Stationen oder wie sind deine Erfahrungen gewesen?
Also, wenn ich dir sage, dass auf dem Weg ein bisschen schlimmer als dem Krieg war, glaubst du mir?
Es ist schwierig, dir zu glauben, weil du schon so viel von deiner Kriegssituation erzählt hast, aber wir sehen ja auch die Bilder in den Medien und wir hören das ja auch, deswegen natürlich.
Also, Flucht auf dem Weg nach Deutschland. Erstmal muss man überall bezahlen, überall. Und die Osteuropäischen, also Bulgarien, Rumänien, diese Länder, ich finde, es gibt keinen großen Unterschied zwischen diese Länder und arabische Länder oder Syrien oder diktatorische Länder. Also dann bin ich dann in die Türkei und in Istanbul haben wir uns gesammelt, ich mit dann noch ein paar Soldaten, so wir waren 11. Und dann sind wir zu Fuß, natürlich mit Schleuser, zu Fuß nach Bulgarien gegangen oder gekommen. Also 2 Tage hat es gedauert. Im Wald sind wir immer im Kreis gelaufen.
Wir haben im Kreis gelaufen, ja.
Kreis, ja. Und danach, die Soldaten haben uns erwischt von Bulgarien. Die haben uns zum Gefängnis gebracht, weil wir keine Pass hatten. Wir hatten nur so Militärausweisen gehabt. Und wir sind so 25 Tage da geblieben. Jeder hat 20 Euro bezahlt und sind wir raus. Und danach sind wir getrennt. Jede 2 oder 3 Personen haben entschieden, wohin die fahren wollen. Also von Bulgarien raus. Und bin ich noch mit einem jungen Mann nach Rumänien gekommen. Und eine Woche in Rumänien geblieben, im Hotel haben wir geschlafen und wir haben viel bezahlt, wie gesagt, damit die uns dort auch nicht festnehmen. Ich wollte nicht also hafthaft nach Deutschland kommen.
Man musste also immer dafür bezahlen, um weiterzukommen.
Immer weiter bezahlen, überall. Und danach nach Ungarn, Ja, war schon der Urlaub auch. Wir haben viele Länder gesehen. Und danach nach Österreich, nach Wien. Also es war kein Land im Kopf. Also ich wollte irgendwelches ein ruhiges Land einfach.
Also
Bisschen
du bist
Freiheit.
mit gar keinen so speziellen Erwartungen nach Europa
Ober,
gekommen.
überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Es war so ein bisschen Überraschung einfach. Und dann nach Deutschland, nach München. Und dann in Deutschland hat es mir gefallen und wollte ich dann hier bleiben.
Du hast gesagt, du bist direkt selber zur Polizei gegangen und dachtest erstmal, dass sie dich da verhaften.
Richtig, man, was sollte das ich machen? Ich bin zur Polizei, habe gesagt, bitte nehmen mich fest. Ich bin da und will also Asylantrag stellen. Und die haben zu mir gesagt, herzlich willkommen. Und die haben einfach Zugticket mir abgegeben und nach Jena geschickt. Und da, erste Mal habe ich das Wort Jena hier gehört, also.
Ja, Jena bedeutet ja auf deiner Sprache
Paradies.
Paradies.
Ja. Ja, und danach, also bin ich nach Jena gekommen und weiter nach Eisenberg, 2 Monate dort geblieben und dann wieder nach Jena. Und bis dahin bin ich, also bis jetzt bin ich in Jena.
Wusste deine Familie, wo du bist?
Die haben gehört, dass ich im Paradies bin.
In Eisenberg, da ist ja das Erstaufnahmelager.
Es
Und wie waren deine ersten Tage und Eindrücke hier im Erstaufnahmelager in Eisenberg?
sehr schwierig, ja. Also, die leiden alle, die in Eisenberg sind. Es ist schrecklich. Eisenberg und jetzt ist Suhl auch ein neues Heim in Suhl. Vor einem Jahr oder so. Es ist auch richtig schrecklich. Also, die erzählen. Und ich habe es selber gesehen.
Was waren
Es
denn
ist
die Schwierigkeiten?
wie Gefängnis, aber es ist kein Gefängnis. Ja. Nur von Name ist Heim, aber es ist Gefängnis.
Und du hast auch gesagt vorher, dass sie dir zum Beispiel nur Schweinefleisch anbieten oder das Essen.
Also, die haben uns, die sagen, die erzählen, dass die keine Schweinefleisch machen. Aber wir hatten leider kein Vertrauen gehabt. Ja. An die, wir haben nicht geglaubt.
Also
Wir haben
ihr.
gemerkt, dass es Schwein ist.
Also ihr glaubt, dass es Schwein war.
Ja. Deshalb haben wir nicht, also ich habe nie gegessen dort.
Aber sie haben nie gesagt, dass sie euch Schweinefleisch geben oder so.
Natürlich nicht. Die dürfen
Okay.
das nicht machen.
Du hast jetzt eine Aufenthaltsgenehmigung hier in Deutschland. Für wie lange gilt die?
Endlich. 3 Jahre.
3 Jahre. Und wie lange hat das gedauert, die zu bekommen?
8 Monate. So. 8 Monate bis ein Jahr so gedauert.
Und in den 8 Monaten durftest du nicht aus Thüringen verlassen, oder? Gab es da bestimmte Regelungen?
Ja, bestimmte Regeln. Und es hat gedauert, weil ich in Bulgarien im Gefängnis war. Deshalb.
Was war da die Begründung, weil du schon
Weil
in.
ich in Bulgarien im Gefängnis war.
Ach, weil
Es
das so
gibt
ein.
die Gesetze zwischen die beiden. Und wenn jemand die Finca abdruckt dort, dann ist kompliziert, wird es kompliziert. Und ich habe entschieden, entweder nach Syrien oder in Deutschland zu bleiben. Ich wollte nicht mehr zurück nach Bulgarien. Also lieber nach Syrien und die Todesstrafe dort kriegen und statt in Bulgarien zu leben.
Glaubst du, dass viele Flüchtlinge wieder zurück wollen nach Syrien?
Ja. Also wie gesagt, meine Meinung ist so, 50 bis 70% fahren wieder zurück und bauen ihre Häuser wieder auf. Weil wenn wir nicht machen, also wer macht denn? Wer fährt so nach Syrien und baut unsere Häuser und unser Land?
Und wann glaubst du, kannst du wieder zurückfahren?
Also ich hoffe bald. Ja, also ich glaube nicht mehr lang. Jetzt 5 Jahre sind vorbei. Noch 2 Jahre.
Und dann hat sich der Konflikt in Syrien auch
Ja, ist
so.
verändert und Syrien dann wird aufgeteilt. Also das ist die erste Lösung, finde ich.
In Deutschland wird oft von Integration gesprochen und dass das ein sehr hohes Ziel ist, was ja auch die Politik, allen voran Angela Merkel, versucht voranzutreiben. Fühlst du dich persönlich gut integriert in Deutschland?
Ja, total, ja. Es gibt natürlich ein paar Fehler, hier und hier, aber ich bin zufrieden, ja.
Das würde mich nochmal interessieren. Du kommst ja aus einem völlig anderen Land. Was ist denn für dich typisch deutsch? Was hast du jetzt als typisch deutsch wahrgenommen?
Kartoffeln?
Also. Und schmecken dir Kartoffeln?
Ja. Also ich liebe deutsches Essen.
Sehr gut. Aber ich denke, dass sich wahrscheinlich auch aufgrund der aktuellen Lage, dass beispielsweise Flüchtlingsheime angezündet werden, bekommt man da selbst als Flüchtling davon mit? Also beispielsweise Rassismusprobleme, dass manche deutschen besorgten Bürgern, wie man sie so nennt, Angst haben vor euch, vor Flüchtlingen?
Ja, natürlich. Ja, natürlich. Wir akzeptieren das. Es gibt überall schlechte Menschen. Und jetzt zum Beispiel mehr als 1 Million 2015 sind nach Deutschland gekommen. Und natürlich, es gibt ein paar Tausend, die vor IS sind und vor Assad sind und Verbrecher sind und die überhaupt keine Syrer sind. Das ist ein auch großes Thema, dass wir irgendwann darüber reden sollen eigentlich. Dass viele da sind, die sind keine Syrer und die sagen, dass die Syrer sind. Und man kann einen syrischen Pass für ein paar hundert Euro haben. Ganz einfach.
Okay, wir wollen nachher noch weiter darüber sprechen, wie du die Lage selbst in Syrien einschätzt. Doch zuvor spielen wir jetzt erstmal Musik von Yalta Club mit Love. Ihr hört das Campus Radio Jena auf 103.4 mit unserer Themen Late Night Syrien, Irak und der Krieg. Und wir haben hier Hasan im Studio, der jetzt in Deutschland lebt und vorher in Syrien. Wir haben gerade schon drüber gesprochen, dass es natürlich sogenannte besorgte Bürger gibt in Deutschland, die Flüchtlinge nicht, sagen wir mal, ganz so herzlich aufnehmen. Kannst du dir vorstellen, Hasan, warum das so ist, dass Menschen Angst vor euch haben, vor Flüchtlingen?
Ja, das ist total logisch. Also, wenn die nur die Medien sehen, wie die IS oder wie die Soldaten vom Assad die Kinder und die Frauen abschlachen, es ist total normal, dass die Angst vor uns haben. Und die kennen, also manche, die haben noch nie Kontakt mit uns gehabt. Und die können überhaupt, die wissen nicht, ob wir also Deutsch reden können, ob wir sitzen können, ob wir laufen können. Die denken, wir sind Außerirdischen. Also hinter dem Mond kommt.
Du kannst ja jetzt sehr, sehr gut Deutsch reden, wie ich finde. Und das hast du ja auch erst gelernt, seitdem du hier in Deutschland bist.
Ja, genau. Bevor ich nach Deutschland komme, ich dachte, die Deutschen reden Arabisch. Nein, Schwarz. Aber leider noch nicht. Es kommt noch. Kurdisch und Arabisch.
Ja, das ist natürlich auch gut. Zum Beispiel wird an der Uni auch Arabischkurse angeboten, was ja schon mal sehr nützlich ist. Aber du unterrichtest auch selber.
Genau, ich mache jetzt ein Praktikum in der Grundschule für die syrischen Kinder.
Und denen bringst du Deutsch bei?
Genau, bis vierte Klasse.
Und du hast aber auch schon positive Erfahrungen mit den anderen Kindern gemacht.
Genau, da sind hunderte deutschen Kinder, die sind ganz niedlich. Und die sagen, Hasan, komm zu uns immer.
Aber du kannst da erstmal nicht unterrichten. Du hast uns heute ein Lied mitgebracht.
Richtig. Das ist ein ganz, ganz besonderes Lied für mich.
Da hören wir doch jetzt einfach mal rein.
Das Lied heißt Qariat al-Finjan, die alte Dame, die Tasse lesen kann. Die Tassen vom Kaffee, nachdem wenn man trinkt, die alte Dame liest es und sagt unsere Zukunft. Und der Sänger ist Abdul Halim Hafez, die alle Araber und Kurden kennen ihn. Und der kommt aus Ägypten. Der war ziemlich jung, als er gestorben ist, noch nicht mal 40 Jahre alt. Und das Lied war das letzte Lied, das er gesungen hat. Und der hat in kurzer Zeit 235 Lieder gesungen. Und jedes Lied ist 1,5 Stunde lang. Der Dichter kommt aus Syrien. Der heißt Nizar Qabbani. Der ist ganz bekannter Dichter. Und jede Buchstabe, jedes Wort, das er geschrieben hat, das ist total besonders. Und hat 1000 Bedeutung, immer noch. Viele haben gesagt, dass das Lied echt vor ihm war. Weil er das Lied gesungen hat und ist danach gestorben. Es ist ein trauriges Lied und die Dame, die Kaffeesatz liest, sie sagt da, dass du niemals die Frau heiraten kannst. dass du niemals die Frauen sehen kannst, die du liebst. Sie ist einfach in meinem Schloss und das Schloss ganz zu ist. Du kannst niemals schaffen, zu ihr zu gehen. Man kann also sagen, dass du armes Mann bist und sie ist eine reiche Frau. Und am Ende bringst du dich um deshalb. Und sie sagte zu ihm, aber sei nicht traurig, die Liebe verdient es.
Hasan, kannst du das Lied schon mitsingen?
Natürlich.
Man muss dazu sagen, das geht eigentlich 1,5 Stunden.
Ja, ja, also wenn jeden Tag ich nicht höre, ist das Lied nicht höre, ich kann nicht leben.
Es ist aber auch eine gute Droge, Musik
genau,
und, als Droge.
Noch ja. Was, also.
Passt sehr gut zum Campusradio.
Ja,
genau, also Musik braucht keine Sprache. Es ist international. Also alle können verstehen.
Jeder versteht Musik.
Ja.
Deswegen machen wir auch immer gute Musik hier beim Campusradio. Ja.
Das glaube ich. Ja.
Und wir machen jetzt auch Schluss mit der frechen Eigenwerbung. Eine Frage. Wir haben in der ersten Stunde ein bisschen über die politische Situation in deinem Land geredet und sind dabei auch auf den sogenannten Kalifen Karim al-Baghdadi zu sprechen gekommen. Du als ja quasi ein Angesprochener, kannst du dieses Kalifat ernst nehmen? Was bedeutet das für dich?
Natürlich nicht. Also ich nenne ihn einen Psychologen, der krank ist und ein großer Verbrecher ist nur.
Und hat überhaupt keine Ausstellung. Kannst du dir vorstellen, dass sich das welche annehmen? Was für Menschen sind das, die sich das annehmen?
Wie gesagt, die waren alle im Gefängnis. Die waren alle Verbrecher. Die konnten nicht mal Arabisch lesen oder schreiben. Und die entscheiden, was Koran sagt. Die sollen erstmal ein Alphabet lernen. Also Khalifa, Baghdadi und seine Leute. Also die IS. Also es gibt eine kurze Geschichte nur. War eine christliche Mann mit seiner Frau mit dem Auto durchgefahren und die IS haben ihn kontrolliert und haben erst eine Frage gefragt, haben gesagt, lies mal einen Satz vom Koran, aus Versehen also. Und er hat einen Satz gelesen und die haben gesagt, super, auf Wiedersehen. Und dann seine Frau hat ihn gefragt, hast du keine Angst gehabt? Du hast doch einen Satz vom Bibel gelesen. Es war überhaupt kein Koran, weil er Christ ist. Und dann hat er zu seiner Frau gesagt, wenn die wussten, was im Koran steht, die hätten das nicht gemacht.
Also geht es vielleicht im Prinzip auch gar nicht so in erster Linie um die Religion, sondern eher um die Machtausübung.
Genau. Also das heißt, die haben überhaupt keine Ahnung, was im Koran steht. Die akzeptieren überhaupt Koran nicht. Die machen alles, was gegen Koran ist, was gegen islamische Religion ist, und die bringen, also 90% von denen, die den umbringen, die sind Muslimen.
Du hast vorhin erzählt, dass du hoffst, in ein paar Jahren nach Syrien zurückkehren zu können. Was müsste deiner Meinung nach passieren, damit endlich Frieden in deinem Land herrscht?
Ich als Syrer sage, Syrien leider muss aufgeteilt werden. Und im gleichen Zeit, ich als Kurde sage, Gott sei Dank, dass Syrien aufgeteilt werden muss, damit wir Kurdistan haben können.
Da schlagen zwei Herzen in deiner Brust. Du fühlst dich
richtig
als Kurde und Syrer?
Richtig, ja.
Zwei Identitäten. Und hältst du es gut, dass jetzt, oder was sagt so der syrische kleine Mann sozusagen dazu, wenn sich Russland und USA in diesen Konflikt einmischen?
Also Russland geht weg, so wie in Afghanistan, ist geflüchtet. Russland ist aus Sowjeten, ist aus Afghanistan sind geflüchtet. Die Geschichte wiederholt sich und die werden genau als Flüchtlinge wieder zurück nach Russland gehen.
Also du denkst, die russische Armee wird scheitern?
Natürlich, ja.
Die russische Armee
wird scheitern. Und alle Syrer sind total sicher, dass das so ist.
Okay. Ja, du hast gerade darüber gesprochen, dass da so zwei Herzen in deiner Brust schlagen, dass du auf der einen Seite Kurde bist, auf der anderen Seite Syrer. Wie glaubst du denn, dass sich ein kurdischer Staat, wie stellst du dir, ist das dann ein unabhängiger Staat in Syrien, den du dir da vorstellst, oder?
Genau, also wir sind 4 Millionen Kurden in Syrien, von 22 Millionen Einwohnern. Also 99% von den Kurden wollen Kurdistan haben. Und leider gegenüber von unseren Nachbarn, Araber, die wir zusammen gelebt haben, die akzeptieren das nicht. Viele von denen, die akzeptieren das nicht und die sagen, es gibt überhaupt keine Kurden und dass es nicht eure Heimat ist.
Und ja, du hoffst halt, dass ich das ändere.
Ja, ich hoffe, dass jeder seine Richtigkeit nimmt und sein Land. Also wir wollen nicht von arabischen Ländern nehmen und die Araber dürfen nicht unsere Heimat auch haben.
Dann würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal wieder eine kurze Pause und spielen dazu schöne Musik, diesmal von Dota, keine Gefahr.
Dota, keine Gefahr, ihr hört das Campus Radio Jena und wir haben immer noch Hassan zu Besuch und im Studio für euch stehen, Sue und Lukas. Und wir freuen uns, dass sich natürlich Menschen an unserer Sendung beteiligen. Wir haben 2 Studiofragen und die erste würde ich dir jetzt einfach mal stellen, Hassan. Und zwar fragt ein Zuhörer, mich würde die Frage interessieren, ob der Westen in Syrien, dem Irak, militärisch aktiver eingreifen soll. Sollte man diesbezüglich mit Russland enger zusammenarbeiten?
Genau, also enger überhaupt nicht. Die sollen überhaupt nicht mit Russland zu tun haben oder arbeiten, sondern die sollen ein bisschen noch aktiver, aber ohne Russland arbeiten, in Syrien und noch in Ukraine auch.
Und die zweite Frage, die kommt von Felix und er fragt, ob du dir vorstellen könntest oder ob sich Syrien allgemein, die Syrer allgemein, eine Zukunft mit Assad in Syrien vorstellen könnte oder ob glaubst du, dass ein Machtwechsel zwingend notwendig ist?
Das ist auf keinen Fall. Auf keinen Fall Zukunft in Syrien. Assad darf niemals in Syrien bleiben. Niemals. Keine Syrer akzeptiert es. Seit 5 Jahren haben wir Krieg, wir geben nicht auf. Und seit 5 Jahren die Syrer sagen, Assad muss weg, muss weg. Und nach dem 500.000 Tod und tausenden Kinder gestorben sind, Assad darf nicht bleiben.
Mich würde interessieren, wie sehen das die alawitischen Syrer, die ja in Syrien zu einer Minderheit gehören, aber dennoch ist Assad ja Alawit und er ist vielleicht auch eine Garantie für diesen Teil der Bevölkerung.
Die Alawiten sind auch Syrer, natürlich, gehören auch von dem Volk. Es gibt viele Alawiten, die sind gegen Assad. Es gibt so viel, natürlich. Und die mit ihm gekämpft haben oder die noch kämpfen, die bekommen ihre Strafe. Und sonst, die Kinder und die Frauen, die dürfen noch in Syrien mit uns ganz friedlich leben.
Also es gibt durchaus noch Syrer, die aktiv zu Assad stehen und auch noch aus Überzeugung.
Natürlich, viel. Es gibt noch viel, leider viele Sunniten auch mit Assad. Schiiten und Alawiten sowieso, aber es gibt noch Sunniten auch von dem Araber, sind vor Assad immer noch.
Also ist es doch so, dass man sich in Syrien nicht einig ist,
ja,
ob Assad ja oder nein, sondern die Bevölkerung ist im wahrsten Sinne des Wortes gespalten.
Also wie gesagt, also und die meisten, die Syrer jetzt sind, die weg von Syrien sind, sind viel mehr als die Syrer, die in Syrien geblieben sind und die weg sind. Die sind alle gegen Assad. Keine will, also falls Assad weggeht, die fahren wieder zurück.
Du hast gesagt, es sind fast keine Syrer mehr in Syrien an sich. Wo sind sie denn alle hingegangen?
Richtig, vor ein paar Tagen ein junger Mann hat mich gefragt, wohin er fahren soll, wo keine Syrer sind. Und er ist selber Syrer. Und habe ich ihm empfohlen, dass er nach Syrien fährt. Es gibt keine Syrer mehr in Syrien. Die meisten sind im Gefängnis oder die kämpfen oder schlafen im Zelt in der Türkei oder in Libanon, in Jordanien und in Europa jetzt.
Ist das für dich komisch, wenn du weißt, okay, in deinem Land gibt es eigentlich keine Syrer mehr und fühlt man sich dann irgendwie heimatlos? Weil ja, du auch weißt, wenn du zurückkommst, da sind eigentlich auch gar nicht mehr meine Leute, meine Nachbarn, meine Familie da.
Ja, natürlich. Und jetzt viele Syrer sagen, dass wir Syrien vor Assad und seine Familien verlassen haben. Also leider. dass er, er will vielleicht suchen, ein Stadion machen oder einen Parkplatz, sein Auto dort parken oder Fußball spielen. Also er ist alleine geblieben mit seiner Familie. Und das Volk, seit 5 Jahren sagt er, Assad muss weg und er hat gesagt, das Volk muss weg. Also das Volk ist weggegangen und er ist geblieben.
Und wir hören hier immer mal in den Medien, jetzt hat es in letzter Zeit nachgelassen, von der Freien Syrischen Armee. Kannst du dazu was sagen? Gibt es die noch? Wie erfolgreich ist die?
Leider nicht mehr.
Leider nicht mehr. Was ist mit der passiert? Wurde besiegt, geschlagen? Ist in
genau. Ein Teil zu Al-Nusra gegangen, ein Teil zu IS und ein Teil nach Deutschland gekommen.
Also haben
es ist ganz selten, also es ist total wenig geblieben und wir als Kurder, wir verstehen uns nicht mehr mit dem Freien Armee.
Okay, und ich meine auch mal Bilder gesehen zu haben, die aktuell sein sollen, wo diese Flagge mit dem grünen Streifen, weißen Streifen, schwarzen Streifen mit diesen 3 Sternen, was im Prinzip wie die syrische Flagge aussieht, nur dass der rote Streifen durch einen grünen Streifen ersetzt wurde. War das nicht die Flagge der Freien Syrischen Armee? Oder
das war für alle Syrer. Das gehört die alle Syrer. Das gehört die syrische Zukunft. Das gehört keine Militär oder so. Aber die haben die Kurden legen hoch auch mit dem kurdischen Flagge. Also,
Kann ich sagen, das ist eine Flagge des syrischen Widerstands allgemein?
Richtig, richtig. Es spielt keine Rolle, dass die alle Freie Armee sind, wenn die die Flagge haben.
Okay, das ist nicht ausschließlich die Freie Syrische Armee.
Du bist ja jetzt in Jena und unterrichtest auch, hast du gesagt. Hast du Kontakt zu anderen Syrern hier?
Ja, natürlich. Alle in Jena.
Alle in Jena. Alle sind im Paradies Jena gelandet.
Genau. Wir spielen Karte zusammen, wir lachen und wir reden über syrische Zukunft, über die Geschichte.
Und bei diesen Diskussionen, was sind da andere Meinungen?
Es gibt verschiedene Meinungen, wie gesagt. Es gibt noch ein paar, wo Assad sind in Jena. Die will ich keinen Kontakt mit denen haben. Und natürlich, die ich mit denen Kontakt habe, die haben fast alle dieselbe Meinung, dass Assad nicht bleiben darf. Das ist die erste, also das ist total wichtig. Und dann IS hinter ihm, sofort beide, also beide dürfen nicht bleiben, weil die zusammen sind, IS und Assad.
Du meinst also auch, dass der IS eigentlich Assad nützt, dass jetzt der IS...
Richtig, ja. Also die verkaufen, die Städte, genau. Zum Beispiel Idlib. Assad hat Idlib verkauft zu Nusra. Nusra hat Idlib gekauft mit dem Geld.
Wie kann man sich das vorstellen, dass sie mit Geld gekauft wurden? Hat er da gesagt, ihr überweist mir Summe X und dafür verlässt sich die Stadt und gibt sie widerstandslos auf?
Es gibt ein paar Syrer hier, die waren in Idlib, die haben in Idlib gewohnt und die waren vor Assad. Und als die gemerkt haben, dass Assad Idlib verkauft hat, die sind geflüchtet und sind jetzt gegen Assad. Also Assad es macht nichts für das Volk. Wenn die vor ihm sind oder nicht vor ihm, der einfach vor sich und seine Familie selber macht er. Ja. Das heißt, also wir sagen immer zu den Alawiten und zu den Sunniten, die vor Assad sind, verlassen ihn. Der mag euch nicht. Also. Der wird euch übertrieben. Also. Betrogen?
Er ist korrupt.
Genau, genau.
Und was war sozusagen, wenn wir mal ganz zurückgehen, zum Anfang des Konfliktes oder dieses Bürgerkrieges, die Demonstranten, was war die Ursache dafür, dass die Leute auf die Straße gegangen sind?
Dass die auf die Straße gegangen sind und die wollten nur ein bisschen Freiheit. Nur ein bisschen, aber leider durften die nicht. Und in gleicher Zeit, Putin und Assad haben gesagt, von Moskau bis Damaskus darf keine Freiheit sein.
Was heißt Freiheit?
Freiheit heißt, die Meinung zu sagen, muss nicht mehr das Geld zur Polizei bezahlen, weil man eine Strafe macht, damit sie nicht zum Gefängnis geht, dass die Kurden ihre Sprache reden dürfen. Es gibt viele Gründe, dass die demonstriert haben.
Habt ihr euch oder haben die Demonstranten sich damals auch vom arabischen Frühling anstecken lassen? Habt ihr das mitgekriegt, was da in den anderen Ländern passiert ist?
Natürlich, aber wir konnten niemals vorstellen, also dass es so wird. Es ist einfach zufällig eigentlich geworden in Syrien, weil die Militär und die Polizei, die so stark waren und keiner durfte Mund aufmachen und reden. Und als das Feuerwerk Dampf abgelassen haben, wir haben uns also bewundert, also überrascht. Doch wir können doch Dampf ablassen und wir können zu Assad sagen, hört auf.
Und leider hat sich's ja dann in eine schlechte Richtung entwickelt. Ich würde sagen, wir spielen jetzt noch etwas Musik.
Die kommt von OK Kid, Gute Menschen. Wir sind jetzt schon auch am Ende unserer Sendung angekommen, unserer Late Night, unserem Außenspiegel Irak, Syrien und der Krieg. Und dazu hatten wir im Studio Hassan. Wir haben einige politische Beiträge gehört von Nahost-Experten und Islamwissenschaftlern. Und ich denke, es wird langsam Zeit, dass wir uns verabschieden.
Ich sage an dieser Stelle auch Tschüss, weil ich finde es einfach würdig, dass Hassan heute das Schlusswort hat als unser Gast. Hassan, was möchtest du unseren Zuhörern noch mitgeben?
Also Frieden vor Syrien und Irak und Nahosten. Und dass die, liebe Deutschen, dass die ein bisschen mehr Kontakt mit uns knüpfen, damit wir uns fragen, was mit uns los ist. Vielleicht verstehen wir uns mehr. Und ich bedanke mich beim Deutschland 1000 Mal und bei So und Lukas natürlich, dass ich heute hier war konnte. Und
schön, dass du da warst, Hassan. Wir haben uns sehr gefreut, dass wir auch einen Einblick erhalten haben von deiner Geschichte und was in Syrien passiert. Und im Endeffekt sind wir ja alle Erdenbürger und sollten auch friedlich miteinander umgehen können. Und das sagt Dota nochmal viel schöner.